It's time for Real Talks and Interviews with museum guides and curators. It's time to be interested and understand history in a fun way, just like you like it. Are you ready?
Here we go. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer des Museumscastes. Ich freue mich heute riesig. Ich sitze hier, wie nennt sich diese Stube, wo wir gerade sitzen?
Das ist die Gelehrtenstube.
Die Gelehrtenstube. Ich sitze hier in der Gelehrtenstube einer Gelehrten gegenüber, sie wird jetzt sicher nicht schmunzeln, und zwar in den Priesterhäusern in Zwickau. Die Stadt ist auch durch Robert Schumann sicherlich vielen geläufig. Und wir wollen uns heute mal über das Museum Priesterhäuser unterhalten. Das Besondere an diesen Häusern ist, dass sie zum einen in einer spätmittelalterlichen Bauweise gebaut wurden und dass sie nachweislich zu den ältesten erhaltenen Wohnhausensemblen in Deutschland gehören. Also ich werde da auf jeden Fall noch ein oder zwei Fotos in den Blog-Eintrag für den Museumscast machen. Und ich kann euch auch gleich, liebe Hörer, sagen, ihr werdet auch noch eine kurze Videosequenz dazu sehen, denn meine Gesprächspartnerin, ich mache es spannend, die hat auch die Genehmigung bekommen, dass wir mal kurze Filmsequenzen hier in den Priesterhäusern aufnehmen dürfen. Und jetzt übergebe ich auch schon das Wort, das ist die Isabel Kühnreich, und die darf sich jetzt gern mal selber vorstellen. Was machst du hier? Was ist dein Aufgabengebiet? Ja, wie bist du eigentlich hier dazu gekommen, so eine spannende Arbeit durchzuführen? Herzlich willkommen im Museumscast.
Ja, also herzlich willkommen hier im Museum, liebe Katja, und vielen Dank für deine schöne Einladung. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass ich die Ehre habe, mich hier in so einem Vlog vorstellen zu dürfen. Und es freut mich natürlich auch, dass wir hier in unsere schöne Gelehrtenstube uns heute einfinden konnten, um hier ein bisschen was über die Priesterhäuser zu sagen. Also vielleicht fange ich erstmal mit meiner Person an. Ich heiße also Isabel Kühnreich, das hast du ja schon gesagt. Ich bin jetzt 30 Jahre alt und bin hier die Museumspädagogin in den Priesterhäusern. Und das war also natürlich ein Weg, der mich hierher gebracht hat, aber der war recht gerade bei mir. Also ich habe hier in Zwickau meine Schule beendet, bin dann nach Jena zum Studieren. Da habe ich Volkskunde und Soziologie gestudiert. Und dann gleich als erste Stelle bin ich hier ins Museum gekommen. Und da war also hier eine Ausschreibung und da habe ich mich eigentlich beworben und meinte, naja, also ich glaube, ohne Berufserfahrung hast du da wenig Chancen, ob das was wird. Und war da eigentlich gar nicht so zuversichtlich und habe mich natürlich dann umso mehr gefreut, dass man mich hier genommen hat. Und gerade auch im Vorstellungsgespräch, da konnte ich also ein bisschen was beweisen. Im Studium habe ich schon ein paar Ausstellungen gemacht und habe eben auch als Referentin gearbeitet in Pößneck. Das war ein ganz hübscher Verein, wo wir da Rechtsextremismus, Prävention und Ähnliches gemacht haben. Und gerade darüber habe ich sehr viel mit Kindern gearbeitet, auch mit Jugendlichen. Und ich glaube, das mit diesem Volkskundestudium, was sich ja so mit der materiellen Kultur auseinandersetzt und eben auch mit den Lebensgewohnheiten von Menschen, hat, glaube ich, hier die Stelle für mich schon zu einer ganz interessanten gemacht. Und das haben scheinbar die Menschen, die mich zum Vorstellungsgespräch geladen hatten, auch so gesehen. Und da bin ich jetzt schon seit 4 Jahren hier, mache also bisschen was für die Sonderveranstaltungen immer. Wir haben ja Museumstag, Museumsnacht, dann historische Märkte, wo wir also auch mit unterstützen, und mache aber auch vor allem die Besucherbetreuung im Sinne der Führungen. Also ich mache die Konzepte für die Führungen, und die Führungen, die führe ich dann auch selber durch meistens. Und da gibt es gerade so für Ostern, Weihnachten, die Ferien immer Sonderveranstaltungen, Sonderevents und Programme, wo man ganz einfach teilnehmen kann. Und sonst ist eben wirklich ein ganz großer Teil meiner Arbeit hier, die Betreuung von Schülerinnen und Schülern. Und das wirklich von der 1. bis zur 12. Klasse. Und das hat natürlich auch so seine Herausforderungen, aber gerade weil wir hier ja in einem mittelalterlichen Wohnhausensemble sind, hast du ja schon so schön formuliert, ist das hier natürlich vom Thema her recht eingeschlossen, gerade aufs Mittelalter. Natürlich auch die Reformationszeit, da hat Zwickau eine ganz bedeutende Rolle gespielt, aber gerade die Kinder und Jugendlichen, nachmittags auch nochmal Erwachsenen, die machen mir hier am meisten Freude auch, weil ich sehr gerne mit Menschen zusammenarbeite.
Ja. Weil du das sagst, möchte ich das gleich mal schon vorweg mit reinbringen. Du arbeitest ja eben dadurch auch sehr viel mit jungen Leuten zusammen. Und manchmal hört man ja auch oft in den Medien, ja, die jungen Leute, die muss man ja förmlich ins Museum drängeln. Da scheinst du aber ja durch deine Arbeit andere Erfahrungen gemacht zu haben. Oder kommt das auch ein bisschen drauf an, wie man es gestaltet? Du sagst ja, du gestaltest deine Ausstellung ja auch selber und führst die dann auch entsprechend durch. Hast du die da im Laufe der Zeit angepasst, dass du sagst, jetzt habe ich den Punkt erwischt, dass die jungen Leute sich da auch wirklich angesprochen fühlen?
Also das ist ein bisschen unterschiedlich. Die Ausstellung selber gestalte ich ja nicht. Wir sind ja hier zu dritt bzw. zu viert im Museum für verschiedene Dinge. Und wir haben hier den Daniel Jakob und die Frau Hoppenbach, unsere Leiterin, die also die Ausstellungen vor allem konzipieren, mit der Frau Zieger oft zusammen, die unser Depot verwaltet. Und ich bin dann mehr oder weniger für die Besuchervermittlung, also die Vermittlung der Ausstellung für den Besucher und dafür verschiedene Zielgruppen tätig. Und gerade wenn es direkt um Jugendliche geht, so 9. Klasse aufwärts, können die sich eben oft auch nicht wehren. Das muss ich einfach so sagen. Also die kommen halt mit der Schule, ne? Und manchmal sind die mehr oder weniger begeistert und begeisterungsfähig. Aber oft habe ich es schon, dass die also mit einem relativ, gleichgültigen Eindruck hier reinkommen und aber mit einem relativ positiven Eindruck wieder rausgehen. Und das ist mir dann eigentlich als Museumspädagogin schon ein großes Anliegen und das ist eigentlich dann auch schon wieder eine gute Sache, wenn die sich ein wenig hierfür begeistern konnten und ich, weil ich ja doch begeistert bin, meine Begeisterung auch weitergeben kann. Und im Nachmittagsbereich habe ich häufiger mal Jugendliche, die beispielsweise bei ihren Großeltern sind in Ferien oder so. Und gerade wenn ich dann eben Sommerferien, das ist immer sehr vielschichtig das Angebot, was ich dann mache oder auch in Winterferien Dinge konzipiere, kommen die Großeltern dann schon auch. Aber es stimmt schon, es gibt so einen Bereich so zwischen, sagen wir mal so 16 und 20, die jungen Leute, die spricht man recht schwer an. Und gerade wenn die im Nachmittagsbereich eben selber herkommen sollen. Und da muss man dann natürlich Dinge finden, wo man die mit anspricht, gerade Sachen, die es ein bisschen medialer geprägt sind oder sehr auf Aktionen beruhen, da kann man dann schon eher was tun, aber das ist hier wirklich noch ein Feld, was ich auf jeden Fall ausbauen kann. Also gerade die letzte Zeit und weil es eben auch immer am meisten anliegt, habe ich mich viel mit den Kindern und halt so jüngeren Jugendlichen beschäftigt. Aber es stimmt, es ist auf jeden Fall mal auch anliegen sollte, sich mit den Zielgruppen von 16 aufwärts hier ein bisschen zu befassen, ja. Das soll ein Thema sein.
Ist natürlich auch interessant, das mal so offen auch zu erfahren, dass du sagst, erstmal müssen sie ja kommen, weil es vielleicht eine Schulaktion ist. Aber umso schöner ist es, wenn du sie doch so durch deine Begeisterung überzeugen kannst, dass die sagen, hat mir doch gefallen, obwohl ich vorneweg vielleicht dachte, ach, Museum, alte, angestaubte Geschichte. Hast du da so einen Trick, dass du sagst, da kann ich sie abholen, dass sie dann doch diese Geschichte hier zum Anfassen toll finden?
Ja, also man muss irgendwie ein bisschen mitschauen, dass man die Lebenswelt der Schüler erreicht. Und gerade hier ist das auch eine relativ dankbare Aufgabe, weil wir hier so viele Bezüge haben, wo man erklären kann, wie so war es vielleicht vor 500 Jahren, wie ist es heute. Und wenn man dann eben so Lebensbereiche rausfindet, die vielleicht ein bisschen eher ansprechen, beispielsweise ist es hier vielleicht auch Sexualität, was so ein Thema ist, wo die lange Ohren bekommen, oder vielleicht auch die Gerichtsbarkeit oder das Strafgericht im Mittelalter. Da hat man dann immer mal so eine Anknüpfungspunkte, wo die doch übermäßig interessiert sind. Und gerade wenn es um Essen, Trinken und Schlafen geht, dann hören die schon zu. Und das ist ja das Schöne. Also ich weiß nicht mal unbedingt, ob das nur an meiner Person liegt, das bezweifle ich jetzt mal, sondern ich gehe mal davon aus, dass diese historischen Gebäude hier von selber einfach ziehen. Also wenn man hier sieht, was das für eine Geschichte hat, wie viel Geschichte hier drin steckt, vor allem auch, wie toll das heute noch erhalten ist zu großen Teilen, dann ist das für die Schüler interessant. Die wissen ja zum Teil auch nicht, was sie erwartet, wenn die hierher kommen. Vielleicht haben die schon mal eine negative Museumserfahrung gemacht, wurden vielleicht auch nicht so bei sich abgeholt, vielleicht auch nicht so ernst genommen. Vielleicht hat derjenige auch gar nicht so viel Lust auf die gehabt, weil er sich dachte, Mensch, wenn die jetzt nicht zuhören wollen, was mache ich denn dann? Und dann kann das schon sein, dass die das auf andere Museen auch übertragen. Und umso wichtiger ist es eben, dass man diesen jungen Menschen eine positive Kulturerfahrung vermittelt. Und da geht es eben dann eben mir zumindest nicht immer nur darum, wirklich jeden lehrstoffbezogenen Inhalt, den die Priesterhäuser auch aufweisen, durchzupauken, sondern eher zu sehen, gut, wie ist denn die Gruppe so beschaffen? Sind das vielleicht junge Menschen, die besonders viel aufnehmen können? Da machen wir ja auch besonders viel. Sind es vielleicht welche, wo wir uns lieber an 3-4 Stellen intensiver aufhalten, da einfach was dazu machen, was die auch interessiert und dann vielleicht einen anderen Teil ein bisschen hinten runterfallen lässt? Das ist ja hier das Schöne. Es ist ja keine Schule, es ist ja ein Museum und es soll eigentlich auch ein bisschen Spaß machen.
Das ist sehr spannend, was du da erwähnst, also das Thema Museumspädagogik, ne? Dass du sagst, ich beschäftige mich nicht nur mit dem Museum, wo du dich ja super auskennst, sondern dass du sagst, nein, ich beschäftige mich mit den jungen Menschen, versuch herauszufinden, was denken die, wie werden sie fühlen, damit du die hier abholen kannst. Ne? Also wirst du sicherlich auch nicht auf jedes Exponat eingehen und sagen, das haben wir noch und das haben wir noch, sondern sagen, das könnte die Klasse besonders interessieren. Hast du da auch Kontakt dann mit den Lehrern, dass du sagst, ich spreche erstmal vorneweg, was habt ihr beispielsweise im Geschichtsunterricht oder so gerade dran, dass du es direkt darauf zuschneidest?
Also das mache ich häufiger mal. Es gab schon Klassen, die beispielsweise sich mit der Frau im Mittelalter befasst haben oder mit besonderen Teilen beispielsweise, wie wurden Bücher hergestellt, wie hat man gelebt im Sinne von, was hat man gegessen, wie hat man vielleicht Körperpflege betrieben. Also sowas kam schon als so Sonderthemen, wo ich mich dann nochmal intensiver darauf vorbereiten muss, weil ich da natürlich auch nicht im Einzelnen überall Expertenkenntnisse habe, die ich mir dann eben noch aneignen muss. Aber die Lehrer selber, die erzählen mir manchmal auch hier einfach 10 Minuten vor der Führung. Wir haben jetzt gerade den und den Lehrstoff. Gott sei Dank ist da jedes Jahr das Gleiche. Ne? Oh, das wäre ja schlimm, wenn sich das ändern würde. Aber da ist ja jedes Jahr für jede 6. Klasse, gerade die 6. haben ja ganz intensiv auch das Mittelalter dran. Ja, da ist da ja für jede 6. Klasse die gleiche. Und da, wenn die mir dann sagen, dass sie eben gerade bei Friedrich Barbarossa sind, dann werde ich hier ein bisschen auf den Stadtausbau mit eingehen. Aber natürlich auch Sachen machen, die für die jungen Menschen interessant sind. Und ab und zu, auch wenn es ja nicht so gerne gesehen wird im Museum. Eigentlich macht man das ja nicht so. Ne? Aber ab und zu lasse ich dann auch mal so ein Arbeitsblatt zu. Manchmal haben nämlich die Lehrer so ein Arbeitsblatt und man muss ja denen auch irgendwie entgegenkommen und denen ihre Arbeitsweise und Arbeitswelt verstehen. Ab und zu muss eben was mehr oder weniger auch im Nachfeld, obwohl es mir nicht gefällt, aber manchmal muss es ein bisschen nachgeprüft werden können. Und dann also haben die manchmal so Fragen vorher, die kriegen. Und dann gucke ich mir mal den Zettel vorher an und sage, aha, okay, dann mache ich das meistens gleich am Anfang, dass ich versuche, die meisten Fragen so zu beantworten, die noch immer sage, hier, jetzt müsst ihr mal mitschreiben, so ein bisschen Unterricht. Und dann gehen wir aber hier, das ist auch ungünstig, wenn jemand mit einem Stift hier unterwegs ist. Ne? Also das sind hier alles historische Fassaden. Wenn uns hier jemand rankrageln würde, das wäre undenkbar. Deswegen muss man da einfach immer so einen Balanceakt finden. Und deswegen ist es mir unlieb, dass die hier mit Zettel und Stift durchs Museum rennen. Aber am Anfang und am Ende können wir uns da immer noch mal Zeit für nehmen. Und sonst gibt es auch Lehrer, wie gesagt, die 12 Wochen vorher anrufen, also mit einem weiten Vorlauf und mir sagen, was so ihre Wünsche sind.
Also es geht jetzt nicht an und für sich um das Arbeitsblatt und dass die Schüler mit Blättern kommen, sondern dass die vielleicht auf die Idee kämen, sich irgendwo anzulehnen und zu schreiben, habe ich das
genau
richtig?
Also alleine, wenn, das muss ja nicht um Himmels Willen, also gerade den Schülern will ich da auch im seltensten Fall eine böse Absicht unterstellen, aber es muss gar nicht bös gemeint sein, dann lehnst du dich gegen so eine Wand und dann rutscht dir der Stift ab und zack, hast du dann irgendwie einen Fleck, das geht eben nicht. Und zum anderen ist es auch so, dass mir das nicht gefällt, dass die sich eigentlich dann nur auf die Fragen fokussieren. Ist das jetzt eine relevante Information? Ist das eine relevante Information? Die können gar nicht selber entscheiden, ob ihnen das vielleicht irgendwie gefällt oder ob das für die interessant ist oder eine Relevanz, für die ihre persönliche Erfahrung auch hat. Weil manche Dinge, gerade wenn man hört, wie sich vielleicht auch Sachen entwickelt haben zu denen, wie wir es heute machen, dann ist das ja eigentlich spannend, einfach mal zu wissen. Und dann muss meines Erachtens nicht immer alles sofort notiert werden. Manche Sachen, ich habe hier Schüler, die waren vielleicht in der Grundschule mal hier, kommen dann in der Oberschule oder im Gymnasium wieder und die haben sich so ein paar Dinge gemerkt. Und das wäre mir eigentlich viel lieber, weil man eben gerade die Museen nicht so mit der Schule vergleichen soll oder dass man hier genau das Gleiche macht wie in der Schule auch. Ich muss zuhören und mitschreiben. Das macht man vor allem in der Schule, wobei da mittlerweile ja auch so viele neue Konzepte sind. Ich kann das nicht mit meinem Schulunterricht vergleichen. Also ab und zu bin ich ja mal an der Schule und da hat sich auch sehr viel verändert. Aber trotzdem ist mir das mit dem Mitschreiben hier, weil das so nachprüfbar ist und so, eigentlich nicht ganz so lieb. Aber den Lehrern zuliebe mache ich es dann schon, weil ich auch die verstehen kann.
Aber es ist ja gut, dass wir das hier auch mal öffentlich erwähnen, zumindest mal kurz, wer das jetzt hört, dass sie vielleicht sagen, okay, dann versuchen wir mal ein anderes Konzept zu machen mit den Schülern, wo vielleicht gar keine Fragenkataloge notwendig sind, wo das Ganze auch freier läuft. Weil unterm Strich ist es ja dann auch so, man weiß das ja von sich selber, ich habe jetzt eine Frage, die will ich unbedingt abarbeiten und in der Zwischenzeit kriege ich Informationen, die ich vielleicht gar nicht verarbeite, weil ich an meine Frage denke, die ich gerne stellen möchte oder beantwortet haben möchte. Ne?
Ja, also gut, auf der anderen Seite, und da haben die Lehrer auch recht, sind Schüler, wenn sie einen Auftrag haben, gerade wenn die ja ein bestimmtes Alter erreicht haben, sind die da schon konzentrierter. Also das habe ich auch schon erlebt. Also die Lehrer haben sich das schon nicht umsonst ausgedacht, dann noch was mitzunehmen, weil die dann schon prinzipiell am Ball bleiben werden. Also sie wollen ja ihre Aufgaben auch bewältigen. Und gerade den jungen Menschen Aufgaben zu stellen, ist eine wichtige Sache. Und gerade hier fürs Museum wäre es dann aber einfach eine gute Zwischenlösung, dass vielleicht die Lehrer, und das wäre auch eine Entlastung für die, sich mit sowas gar nicht beschäftigen müssen, dass man vielleicht irgendwie einen Satz Tablets hat, die jungen Leute in Gruppen unterteilt und die dann mehr oder weniger an dem einen oder anderen Ort, wo es gerade passt, vielleicht auch mal so solche Aufgaben machen lässt. Dann könnte man es zum Schluss eben nochmal ausdrucken, an die Schule schicken, dann kann das nochmal ausgeteilt werden, dann hat es jeder und dann wäre das vielleicht auch eine schöne Lösung. Und gerade das ist eben auch ein Punkt, den ich gerade dieses Jahr bin ich ziemlich zugebaut mit Arbeit und vielen Projekten. Aber für nächstes Jahr habe ich mir ganz fest vorgenommen, gerade auch die Schulen, die im Oberschulbereich arbeiten und inklusiv sind, also verschiedene Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen in den Klassen haben, dass ich da ein bisschen auf die Differenzierung eingehe. Denn das ist ein ganz großes Thema für viele Schulen, die also Menschen haben, die keine Muttersprache sind, denen vielleicht auch die deutsche Sprache noch ein bisschen schwerfällt, die vielleicht auch mal jemand mit besonderem Bedürfnis dabei haben. Ich kann jetzt keine Beispiele nennen, vielleicht Autisten oder Ähnliches. Ne? Und dann wäre es für die besonders interessant, Angebote zu entwickeln, die auf verschiedenen Ebenen oder auf verschiedenen Ebenen Zugänge zum Museum schaffen. Sensorisch, dass man also was für die Hände macht, dann natürlich auch so für den Intellekt und kognitiv, dass man also richtige Arbeitsaufgaben stellt, die vielleicht mit Wandtexten sich auseinandersetzen. Nächstes Mal sagt mir mal, was da das und das bedeutet oder was könnte das bedeuten. Vielleicht auch meine eigene Meinung, die da gefragt ist. Und dann vielleicht auch was Kreatives mit dabei, wo man mehr oder weniger ein Bild entstehen soll oder ein kleiner Kurzfilm oder sowas. Also das habe ich mir für nächstes Jahr vorgenommen. Und ich hoffe, dass ich bis dahin auch die technischen Voraussetzungen habe, weil das würde schon bedeuten, dass wir also hier auch ja, Geräte anschaffen müssen, wo dann solche Oberflächen aufgebaut werden können, dass man also ein paar Fragen beantworten kann, dass man aber auch mal einen Film oder ein Video abdrehen kann oder schießen kann.
Also steht jetzt bei dir auch definitiv auf dem Plan, dass das mehr in die digitale Richtung schon geht. Das
wäre nicht alles.
Nicht alles?
Nein. Nein, weil ich finde, Museum muss auch ein Ort bleiben, wo eben diese authentischen Objekte, die eben unsere Besonderheit im Museum sind, ich meine, das haben wir, ne? Authentische Objekte, die sonst keiner hat oder die sonst nicht jedem im Alltag begegnen. Und gerade, dass man denen ihren Zauber nicht nimmt und alles nur über Bilder macht oder alles nur durch eine Kameralinse erfahren lässt, das ist mir schon auch wichtig. Also wenn, dann muss das eine Ausgewogenheit sein. Das eine kann mit dem anderen. Und das eine muss aber nicht das andere ausschließen. Also es kann ja schon durchaus so sein, dass die jungen Leute sich mit den Objekten vielleicht auch kreativ auseinandersetzen, dass sie sich vielleicht gerade zu Sachen, die so die tägliche Kultur betreffen, mal einen kleinen Satz überlegen oder auch zwei, was die vielleicht früher damit gemacht haben, vielleicht irgendwie was Kreatives auch, eine kleine erfundene Geschichte. Also solche Dinge würde ich schon auch gerne mit ansprechen, so die mehr in die traditionelle Museumspädagogik gehen.
Also es ist auf jeden Fall eine ausgewogene Mischung, wie du sagst, zwischen digital und analoger Welt oder realer Welt. Ne? Also nicht, dass man jetzt sagt, hier steht ein Tablet und dort kann ich mir das Exponat angucken und das wirkliche Exponat liegt vielleicht im Depot verschlossen. Ne?
Ja, dann würde es ja wieder Sinn machen, weil dann können sie es ja nicht sehen. Also das ist sowieso so, ne, dass man ab und zu mal irgendwie ein Laminat hat oder so, um ein Bild zu zeigen von was, um das eben nochmal verständlich zu machen, wenn es eben dazugehört und hier vielleicht gerade eben nicht zu sehen ist oder nachzuvollziehen. Aber an sich, ja, wäre es mir halt lieb, dass eben beides seinen Platz hier im Museum hat. Und bisher ist ja alles nur analog. Ne?
Ist es da bei deinen Führungen erlaubt, dass junge Leute das Handy mitnehmen dürfen, um mal ein Bild zu machen? Oder gibt es da auch Einschränkungen?
Also, da gibt es große Einschränkungen. Mittlerweile wird sich hier gerade in der Stadt Zwickau drüber unterhalten, ob diese dieses ausschließliche Fotoverbot, ob das ein bisschen aufgebrochen wird, weil hier ist nun mal ein ausschließliches Fotoverbot. Und ab und an, gerade wenn Schulklassen kommen, die vielleicht von weiter her sind, die vielleicht auch für ihren Wandertag oder für so eine kleine Broschüre, die ab und zu anfertigen über ihre Freizeiten oder über ihre Museumsbesuche, dass ich da, gerade wenn wir eine Aktion ausführen, dann von den Kindern eben ein Foto machen lasse. Und da sitzen wir meistens hier in unserer Hußküche, wo wir auch noch kochen können. Also wir haben noch eine aktive Hußküche, die wir zu Events, aber auch manchmal, wenn es hier gebucht ist, ja, mal wieder ein bisschen mit Leben und vor allem Feuer einhauchen. Und dass wir, wenn wir dort sitzen, eben mal ein Foto machen können. Da ist ein großer Tisch, da machen wir alle möglichen Aktionen von Buchbinden über mit Feder und Tinte schreiben. Manchmal koche ich eine Salbe oder nachts hinter mit den Kindern. Und da dürfen die mal ein Foto machen. Das erlaube ich denen immer. Aber wirklich nur von den Gesichtern dann. Also die Museumsräumlichkeiten und erst recht die Exponate, die dürfen eben nicht fotografiert werden.
Ist das jetzt gut oder schlecht? Was sagt da die Fachfrau?
Da bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich da eine Auskunft drüber geben kann. Also das hat nämlich Vor- und Nachteile. Also auf der einen Seite muss man einfach mal feststellen, dass man im Museum empfindliche Exponate hat. Und wir haben wahrscheinlich alle, ne, die Kenntnis drüber, wir gucken uns was Schönes an und es blitzt auf einmal. Und das ist sowohl für den anderen Museumsbesucher, der sich da vielleicht belästigt fühlt, als erst recht für das Exponat. Ganz gefährlich. Also man kann halt nicht einfach mir nichts, dir nichts, jeden Tag hier überall Blitz. Das macht halt die Pigmente zum Teil kaputt. Und auf der anderen Seite schlägt natürlich auch mein Mädchenherz, das sagt, vielleicht wäre es auch schön, wenn man da irgendwie den Leuten, wenn die das auf Facebook teilen oder so, ne, das Bild, dass die hier waren, guten Tag hatten, vielleicht wäre das auch eine Art Werbung. Aber das sind gerade Sachen, also da bin ich nicht die richtige Ansprechpartnerin leider. Also da ist eigentlich beides, hat seine Richtigkeit. Ne? Und es muss auch, eigentlich ist es auch nicht immer notwendig, überall sich zu fotografieren. Das reicht ja, wenn man es dann vielleicht auch vorm Haus macht oder so. Man muss nicht immer alles fotografieren. Wie haben das denn die Menschen früher gemacht? Die haben sich auch nicht überall hingestellt und alles abgemalt. Also es ist doch schön, wenn man eine schöne Erinnerung hat auch. Ne?
Es gibt eben dazu die unterschiedlichsten Meinungen. Ne? Und weil das eben auch gerade natürlich in den sozialen Medien ein Thema ist, logisch, dass die Frage dann bei so einem Thema kommt, wie das vor Ort und Stelle gesehen wird. Ne? Weil es gibt ja auch viele, die mittlerweile ihre Ausstellung auch digitalisieren. Genau. Aber dann macht das einer, da wird das einmal gewissermaßen geblitzt. Ne? Ja. Und dann halt zur Verfügung gestellt. Weil ich hatte schon einen jungen potenziellen Museumsbesucher im Podcast und er sagte mir, für mich ist Instagram die erste Anlaufform, um anhand eines Hashtags zu schauen, würde mich die Ausstellung interessieren. Mhm. Er hat sehr rigoros gesagt, wenn ich da gar kein Bildmaterial finde, werde ich zu großer Wahrscheinlichkeit dort nicht reingehen. Ne? Ja. Und deswegen ist halt für manche Museen so die Gratwanderung, naja, aber wir wollen schon, wie du sagst, das Medienherz schlägt auch in mir, ja noch mehr Besucher anziehen, ne? Welchen Weg geht man da? Ne?
Genau, also das haben ja andere Leute zu entscheiden in der Stadt, das kann man halt vielleicht mit, kann man vielleicht mit unterstützen, solche Entscheidungen, aber da hat er schon recht, der Medienmensch. Denn prinzipiell geht es vielen jungen Leuten so. Und das Interesse wird erst recht geweckt. Ich nehme auch nicht an, dass das Interesse abnimmt, bloß weil es Bildmaterial gibt. Denn wie ich es schon sagte, ein historisches Objekt hat sowas wie eine eigene Aura. Und die erfährst du nur, wenn du davor stehst. Das ist zum Beispiel gut vergleichbar mit dem Bild der Mona Lisa. Also ich habe viele Bilder auch in der Schule davon gesehen. Und als ich dann aber im Louvre davor stand, kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, weil das wirklich was Besonderes ist. Es ist wirklich ein besonderes Bild. Es ist nicht umsonst so mediengehypt und schon seit Jahrhunderten irgendwie im Fokus. Es ist was Besonderes. Und hier haben wir unsere eigenen Mona Lisas, überall im Museum. Und die werden auch weiterhin, denke ich mal, besucht werden, auch wenn es die Bilder gibt. Aber wäre zum Beispiel eine schöne Idee, das eben vorher selber in die Hand zu nehmen, dieses Bildmaterial zu stellen, das dann am besten auch über soziale Medien zu verbreiten. Das wäre wunderbar. Und vielleicht kann man es auch mit so einer Art Fotoerlaubnis vielleicht auch machen. Ne, aber es ist, wie gesagt, dann die Aufgabe derer, das zu entscheiden, die da die Entscheidungsgewalt haben. Ja.
Es gibt ja sowieso immer genügend zu tun. Ne? Du hast selber zu Beginn gesagt, ich habe viele Ideen.
Ja.
Ne? Man kann sie nur der Reihe nach abarbeiten.
Ganz genau. Ne? Also ich denke, da ist die Stadt Zwickau auch immer auf einem guten Weg. Also man hat hier jetzt gerade auch im Stadtkern und es gibt hier überall wieder neue Ideen, die auch gefruchtet sind, gefruchtet im wirklichen Sinn, weil Zwickau ja gerade aufblüht. Und gerade solche Aktionen zeigen es auch jetzt nicht nur im Museum, sondern auch außerhalb, dass hier ein bisschen was auf dem Weg ist. Und was man immer machen muss, ist immer am Ball bleiben. Und das werden aber die Kollegen ähnlich sehen wie ich.
Mhm. Genau. Auf eurer Internetseite gibt es ja, wenn ich das richtig gesehen habe, schon virtuelle Rundgänge.
Ja, klar.
Ne? Unter www.priesterhäuser.de. Genau. Also, liebe Hörer, ein kleiner Einschub. Ich werde auch in den Shownotes noch also die Webseite und alles Relevante dazu auch verlinken. Ne? Also, dass man auch Zugriff hat Was gibt es hier für Sonderausstellungen, für Dauerausstellungen? Was wird zum Beispiel am Internationalen Museumstag gemacht und so weiter? Also wer sich dann bewogen fühlt vom Hören zu sagen, jetzt will ich es auch sehen, der kann dann natürlich sich einloggen in die Webseite oder natürlich noch besser vorbeikommen.
Ja? Ganz genau. Mhm. Also gerade die Dauerausstellung, die ist da präsentiert. Die Sonderausstellungen häufiger nicht ganz so ausgiebig mit Bildmaterial. Aber da könnten wir ja zum Beispiel ansetzen.
Mhm. Und die virtuellen Rundgänge, die dienen ja im Endeffekt auch dazu, dass der Interessierte sich das im Vorfeld schon mal angucken kann. Ne? Das hat jetzt auch nicht jedes Museum, muss ich sagen. Also ich war da begeistert, wo ich das gesehen habe. Ich denke, Mensch, stark. Weil es ist ja auch irgendwo so ein Widerspruch. Ne? Die Schwerpunkte sind ja hier 15. bis 16. Jahrhundert. Also beinalt, kann man sagen.
Ja.
Und dann kann man einen virtuellen Rundgang hochmodern machen. Ja.
Aber das habe ich eben gemeint. Ne? Das eine muss eben das andere nicht ausschließen. Auf der einen Seite muss man zielgruppenorientiert arbeiten und ohne Internet bewegt sich die Welt zwar schön langsam, das ist auch schön, aber es ist eben ein Medium, was alle nutzen oder fast alle. Also da muss man schon auch ein bisschen mit präsent sein, klar. Aber zum Beispiel meine Sachen, die ich so gesagt hatte, die waren vor allem auch so auf soziale Medien bezogen. Ne?
Ich muss noch einen Einschub wieder machen für unsere Hörer, dass die sich das vorstellen können. Wer jetzt schon eine Weile den Museumscast verfolgt, der weiß ja, dass der Untertitel ist, angestaubt war gestern.
Ja.
Und wo wir hier sitzen, das ist wirklich alt, aber mega genial. Ihr werdet vielleicht das auch ein bisschen hören, dass wir hier nicht draußen vielleicht auf der Straße sitzen, so vom Klang her. Und ich habe mich ja mit der Isabel Kühnreich draußen vor der Tür der Priesterhäuser getroffen. Sie hat mich schon durch das Gemäuer geführt. Es ist wirklich der Wahnsinn, die Gänge, wie das eingerichtet ist, wie das präsentiert wird. Also ich bin total begeistert. Es ist mega schön. Also wenn ihr das hört, seht zu, dass ihr mal nach Zwickau kommt, um hier vorbeizukommen. Weil angestaubt war wirklich gestern. Es ist zwar alt, aber hochinteressant. Also es gibt hier wirklich jede Menge zu sehen. Also bevor wir jetzt weiter im Gespräch machen, musste ich das einfach mal loswerden.
Ja, das freut mich auch. Also es ist natürlich schön, dass du so einen Eindruck hier hast. Und als ich hier das erste Mal war und hier noch nicht gearbeitet habe, hatte ich den gleichen Eindruck. Ich habe mich sehr für die Stadt hier gefreut, dass so ein modernes und gut präsentiertes Museum mit so tollen Räumlichkeiten und schön restaurierten Stuben und Kammern und Küchen, dass das hier eben einen Platz hat. Und das ist schon ein Kleinod des Mittelalters. Und hier drin ist eben auch ein Ort, wo man mal zur Ruhe kommen kann, eben gerade wenn es stressig ist. Deswegen ist es ja schön, dass es vielleicht auch nicht der Medienort ist, sondern authentischer. Aber natürlich haben wir hier auch, ne? Ich mache jetzt auch mal für die Hörer so einen kleinen Werbeblock. Also wir haben ja natürlich auch Filme, sehr gute Filme, gut produzierte Filme über Zwickau, auch über die, also die frühe Neuzeit, ausgehendes Mittelalter, Reformationszeit, und haben hier auch den ein oder anderen Touchscreen, wo man also so ein paar technische Spielereien ausüben kann. Zum Beispiel kann man bei uns nachverfolgen, wie also die Häuser sich baulich verändert haben, denn du hast es ja schon gesagt, das hier ist eine der ältesten erhaltenen spätmittelalterlichen Wohnhausensembles, die wir in Deutschland noch haben, und unser ältestes Wohnhaus, das ist ja aus dem Jahr 1264, das muss man sich ja mal vorstellen. Das ist jetzt also 753 Jahre alt. Und das ist schon einfach eine Wucht, dass wir das hier haben. Und es ist ja auch das älteste Wohnhaus hier in Zwickau und sogar hier sachsenweit das zweitälteste. Wenn es nicht dieses noch in Freiberg gäbe, ist es sehr, sehr bedauerlich. Ne? Aber es ist halt toll. Und ich denke, die Besucher, die sollten sich hier das schon mal anschauen. Das ist auch mit sehr viel schönen Dingen verbunden, die... wie man früher gekocht hat und geschlafen, gerade so eine Gelehrtenstube hier, wie war vielleicht jemand, der in einer Schule arbeitete, ne? Ein Gelehrter, wie war der vielleicht eingerichtet, und da kann man sich hier mit den originalen Deckenfassungen, Wandfassungen, zum Teil eben auch noch hier diese Sitzsteine, die du hier siehst, wir haben direkt am Fenster, das waren früher so Steinkreuzfenster, die waren oben verglast und unten gab es direkt so große Sitzsteine, und da kann man sich als Besucher ja so richtig vorstellen, wie da also der ein oder andere Gelehrte saß und vielleicht was studiert hat oder was ausgearbeitet. Also das atmet eben alles Geschichte und das ist schon schön.
Ja, das ist wirklich also mega genial. Kann man nur so sagen. Hat auch nichts mit Werbeblock zu tun, weil...
Nee, ist ja auch mein persönlicher Eindruck. Also genau. Ich freue mich auch, dass ich hier arbeiten kann. Ist schon so.
Gibt es eigentlich, ist ein kleiner Sprung, eine Geschichte dazu, warum das Priesterhäuser heißt?
Ja, klar. Also der Begriff, der ist überhaupt nicht willkürlich gewählt, sondern das sind wirklich Wohnräume hier. die wirklich nur für die Nutzung als Wohnraum, das waren mietsfreie Amtswohnungen, die hier unterhielten, für Priester da waren. Also die wurden auch als Priesterhäuser gebaut. Deswegen wundert es einen auch nicht, dass also der Arbeitsort ganz in der Nähe war. Hier drüben ist ja der Dom, die St. Marienkirche. Und da war also der Arbeitsort der Priester, wobei man dazu sagen muss, dass die vor allem den Bau, wie wir ihn jetzt haben, noch nicht so ganz miterlebten. Also die haben an den Vorgängerbauten vor allem ihren Dienst getan. Und da gab es viele Nebenaltäre und da gab es hier eben dann auch, weil so viel Bedienstete gebraucht wurden, vom Altaristen zum Prediger, die also hier viele Wohnräume besaßen und da gab es 12 Priesterhäuser früher mal. Und davon haben wir hier noch 4 in einer Baureihe und es gibt noch ein 5. Das ist auch immer mal ganz schön, da reinzugehen, mache ich auch oft, weil es nämlich der Wenzel ist. Ne? Das, der Wenzel, das ist so ein tschechisches Restaurant, kann man auch mal schön einkehren gehen am Feierabend. Ja. Und das ist auch eins der Priesterhäuser, das sieht man auch von außen, zum Teil auch von innen. Also was heißt zum Teil auch von innen? Ja.
Also ist das auch ein kurzer Arbeitsweg damals gewesen, ne?
Ja. Ja, und die haben halt hier ihre Spuren hinterlassen. Also wir haben hier noch originale Deckenfassungen, auch welche, die eben weit über 600 Jahre alt sind und die man heute noch ein bisschen nachvollziehen kann. Wir sehen hier zum Beispiel mal verschiedene Wandfassungen, die auch so ein bisschen wie geschichtet aussehen, weil es natürlich ja auch immer mal Veränderungen gab. Und da hat der eine gemeint, auch die Wandfassung, die mag ich jetzt nicht mehr, also die Farbe, da streichen wir drüber. Und deswegen kann man hier eben die älteste gar nicht sehen. Man müsste dann nämlich die oben liegenden abnehmen. Das wäre aber sehr schlimm, denn dann würde man die für immer zerstören. Und deswegen sieht man hier so ein bisschen ein Farbgemusel an den Wänden.
Aber das tut dem ja keinen Abbruch, ne? Nee, weil jeder aufmerksame Museumsbesucher wird ja auch nach sowas suchen.
Ja, und wir weisen unsere Museumsbesucher schon auch darauf hin, also gerade die Baugeschichte, die nimmt hier auch auf den Tafeln, die wir haben, die Wandtafeln, die nimmt da auch einen großen Platz mit ein.
Die Baugeschichte gehört ja auch zur Dauerausstellung, ne? Genau. Ihr habt ja Dauerausstellungen und wechselnde Sonderausstellungen. Genau. Dann habe ich gesehen, da wollte ich auch noch näher mal kurz drauf eingehen, ihr habt ein Objekt des Monats. Ja. Habt ihr da also 12 Objekte?
Ja.
Gewissermaßen, ja, hat ja 12 Monate. Wie wird das herausgesucht? Also habt ihr da eine Jury oder darfst du das selber auswählen?
Ich wollte gerade sagen, ich bin die Jury.
Ja, du bist die Jury.
Ich bin die Jury. Und das sind immer so verschiedene Objekte, manchmal aus der Stadtgeschichte, manchmal aber auch aus den Sonderausstellungen, die wir haben. Also im letzten Monat beispielsweise war es der Reisekoffer von Clara Schumann. Denn wir hatten hier eine sehr schöne kleine Sonderausstellung zum 125-jährigsten Firmenjubiläum der Buchhandlung Marx. Das ist also was sehr Traditionsreiches hier in Zwickau. Und die gibt es auch heute noch. Die Familie Freitag, die hat die Buchhandlung heute. Und die haben in ihrem Archiv, wenn man das so nennen kann, haben die ganz, ganz große Raritäten, unter anderem eben den originalen Reisekoffer von der Clara Schumann. Und diesen Monat jetzt für April hatten wir einen alten Holzlöffel, der hier bei den archäologischen Grabungen um die Priesterhäuser auch gefunden wurde. Der ist so auf um 1200 datiert, also über 800 Jahre alt. Und da hat man bloß noch vorne die Laffe, also ist bloß noch ein kleines Stück Löffel. Und da kann man zum Beispiel gut mit den Bestecken im Mittelalter, mit den Besuchern was besprechen, vielleicht auch, wie sich das verändert hat. Gerade der Löffel, da hat sich natürlich auch den persönlichen Geschmack immer mal angepasst, den Moden der Zeit also. Und warum denn vor allem Holzlöffel? Solche Dinge kann man dann eben nochmal so 10, 15 Minuten besonders klären, manchmal auch bloß ein paar weniger. Aber das wird dann immer vorgestellt, einmal im Monat eben auch der Öffentlichkeit, entweder in der Führung oder ab und an auch mal in einem Event. Aber gerade Führungen sind da so das Klassische, dass man dann eben nochmal sagt, jetzt gehen wir nochmal zum Objekt des Monats, das ist in diesem Monat und das ist ganz toll, weil, ne? Ja.
Hast du da schon für Mai was im Hinterkopf? Oder
für Mai ist es dann schon spannend. Ja, das bleibt spannend, aber ich kann es schon sagen, im Mai wird es natürlich dann schon was mit der neuen Sonderausstellung zu tun haben. Und da geht es dann um Münzen. Ja, da werden hier die Gold- und Silbertaler, da wird das Gute und Feine hier mal rausgeholt. Und da haben wir auch Unterstützung von verschiedenen Vereinen hier in Zwickau. Also das wird auf jeden Fall auch eine ganz spannende Geschichte.
Also kann man sich dann hier schicke Taler anschauen. Ja. Die Numismatiker werden sich dann bestimmt freuen.
Ja.
Und hier gerne mal vorbeikommen. Ne?
Ja, die sind auch mit dabei. Also sie sind auch ohne Menschen, die das ein oder andere begleiten, auch fachlich, ist hier, also wird hier viel, also anders gesagt. die Menschen, die sich fachlich dafür eben speziell interessieren, die begleiten auch oft unsere Ausstellungen mit. Also wir haben ab und zu mal jemanden, der da mit drüber guckt. Ist bei den Münzen jetzt das Gleiche.
Ein gutes Stichwort für meine nächste Frage. Das heißt, ihr arbeitet auch eng mit den regionalen Vereinen hier zusammen oder kann das auch schon mal von weiter her kommen? Also grundsätzlich, mir geht es grundsätzlich auch um die Zusammenarbeit. Ihr kocht jetzt nicht nur das eigene Süppchen und sagt, wir haben ja hier unsere Ausstellung und das bleibt alles so, sondern da schaut ihr euch schon auch nach außen um. Wer kann uns damit helfen, zum Beispiel so eine Ausstellung auf die Beine zu stellen?
Also wir haben beispielsweise jemanden hier im Depot, ich habe schon von ihr gesprochen, das ist die Frau Zieger. Die hat sehr, sehr gute Kontakte, die ist sehr gut vernetzt, gerade mit den Museen hier in der Region. Also wir haben sehr gute Beziehungen nach Schneeberg zum tollen Museum, was dort ist. Und wir haben auch nach Altenburg. Oder sie hat wirklich sehr viele Kontakte und gerade wenn es dann für eine Sonderausstellung vielleicht das ein oder andere gibt, was man als Leihgabe bekommen könnte, dann wird das gemacht. Und auch die Vereine, wir hatten hier mal eine Ausstellung beispielsweise zum Ersten Weltkrieg und den 133ern, die also hier in Zwickau so die Soldaten stellten. Und da war beispielsweise auch da waren Militarierverein mit involviert. Und da gucken wir schon, dass immer mal wieder viele an einen Tisch kommen und dass dann eben auch eine möglichst gute Ausstellung daraus werden kann, wenn viele eben auch mitwirken können. Gerade auch, wie sagt man da, Leihgeber, also private Leihgeber, die sind hier natürlich auch immer mal mit, spielen auch immer mit eine Rolle.
Wie ist denn da die Vorarbeitsdauer? Also nimmt das manchmal Jahre sogar in Anspruch oder ist man da relativ
unterschiedlich
flexibel?
Also das ist hier unterschiedlich und dadurch ich die Ausstellung nicht selber mache, kann ich das auch gar nicht genau sagen, wann die direkt anfangen. Aber ich nehme an, ein ganzes Stück vorher, denn so eine Ausstellung zu machen ist doch ein großer Aufwand. Man muss sich da ja ein schönes Konzept einfallen lassen und muss ja auch diese Objekte dann akquirieren, die man vielleicht selber nicht hat und dann auch gut drüber Bescheid wissen, was in unseren eigenen Depots so ist. Und da sind unsere Leute hier natürlich Spezialisten, also wir haben ja ganz, ganz tolle Stücke auch noch in den Depots, die ab und zu eben nur gezeigt werden. Und gerade für die 900-Jahr-Ausstellung, die wir nächstes Jahr machen, wird natürlich auch das ein oder andere Schmankerl, was man als Besucher wahrscheinlich die nächsten Jahre erstmal nicht mehr sehen wird. Das wird man dann mal zu Gesicht bekommen. Und gerade in dem Zusammenhang kann ich auch nochmal Werbung machen für die schöne Sonderausstellung, die jetzt noch in den Kunstsammlungen zu sehen ist, wo also über die Reformation in Zwickau berichtet wird. Das sind also wirklich Dinge dabei. Da jagt es mir ganz, ganz viele kalte Schauer über den Rücken, weil das sind Originale, sowohl Dokumente als auch Objekte, die man die nächsten, ich weiß nicht wie viele, aber viele, viele Jahre nicht sehen wird und die auch nur für diese Ausstellung mal aus ihren Klimatruhen geholt wurden, weil also das sind wirklich originale Schriftstücke von Martin Luther und Thomas Müntzer. Und das Besondere an der Ausstellung ist eben auch, dass, glaube ich, um die 80% Eigenbestandteile sind. Und das sieht man auch, was Zwickau für einen tollen Bestand hat und was Zwickau eben auch für eine Bedeutung hat für die Reformationsgeschichte.
Also ist jetzt gerade dieses Jahr für euch auch besonders, ne?
Ja, ist ein besonderes Jahr jetzt anlässlich dieser Thesenverkündung. Also zum 500. Mal jährt sich das Jahr. Und das ist ja nicht nur in Torgau oder in Wittenberg von Bedeutung, sondern auch hier in Zwickau. Denn man darf ja nicht vergessen, dass Zwickau hier also nach Wittenberg die zweite vollreformierte Stadt, wenn man so möchte, auf der Welt ist. Also zumindest aber hier in Deutschland und Europa, aber eigentlich auf der Welt. Ja, und da ist es natürlich klasse, dass man das hier auch nochmal mit so einer wirklich wertigen Ausstellung gemacht hat und das Team der Kunstsammlung und vom Stadtarchiv, von der Ratschebibliothek, der Matteo Rebicciani von unserem Museum hier hat damit gewirkt. Also die haben da wirklich was ganz, ganz Tolles zustande gebracht.
Weil du das Thema Depot erwähnt hattest, das wollte ich auch gerne noch erfragen, wie sich das mit dem Depot überhaupt verhält. Sind das Exponate, die keinen Platz in der Ausstellung finden oder sind das ganz besondere Exponate, wo man sagt, die möchte man gar nicht ständig zeigen, damit es was Besonderes bleibt oder ist das eine Mischung? Weil ihr habt ja mit Sicherheit viel mehr an Bestand da, als was die Vitrinen fassen können. Also muss man es ja irgendwo erstmal lagern. Ne? Und da wollte ich halt gerne mal wissen, wie sich das verhält.
Also das ist ja ganz klar zu beantworten. Also eine der Hauptaufgaben vom Museum ist das Sammeln. Museen sollen sammeln, bewahren und vermitteln. Und das Sammeln ist nun mal ein großer Punkt. Auch wir haben also ab und zu mal neue Stücke, die wir auch ankaufen oder die irgendwie auch in unseren Bestand kommen, die zum Teil eben auch über Schenkungen zu uns gelangen. Und diese Dinge dann ordentlich zu bewahren, ist dann wiederum in den Depots die Aufgabe. Und wir haben unheimlich große Bestände. Und das nicht nur vom Museum aus, sondern man darf nicht vergessen, dass die Ratsschulbibliothek wirklich ein Arsenal, ein Bestand an Handschriften und alten Druckerzeugnissen hat, was also ja, einmalig ist. Und auch das Stadtarchiv hat wirklich Perlen der Archivalien sozusagen. Und wir haben also verschiedene Depots, verschiedene Einrichtungen haben verschiedene Depots. Und da werden eben Dinge aufbewahrt, die hier nicht gezeigt werden können, aus Platzgründen. Vielleicht auch, weil sie inhaltlich jetzt nicht den Bezug bringen. Vielleicht auch, weil man sowas Ähnliches hier in der Ausstellung hat. Und da hat man sich hier für die Dauerausstellung natürlich schon ein paar Teile gesucht, die ganz, ganz besonders wertvoll und ganz, ganz besonders toll sind. Und wertvoll meine ich da nicht mal immer nur im materiellen Sinn. Wie viel würde das jetzt kosten? Die Frage kommt oft von Besuchern, was ist denn das wert? Und ganz oft muss ich sagen, ja, also mir unendlich viel. Ne? Und bestimmen kann ich es jetzt nicht. Aber das sind also hier Dinge, die Stadtgeschichte Zwickaus eben vermitteln soll und auch die mittelalterliche. Und da haben wir noch welche im Depot, aber hier ist eben wirklich, hier sind schon die meisten Schmankerl zu sehen.
Zum Internationalen Museumstag hat man aber die Möglichkeit, einen Einblick, ne, ins Depot zu werfen oder zumindest eine Information. Ich hatte das gelesen, dass es da Einblicke ins Depot gibt. Das auf eurer Seite das, unter dem Thema, was es so Aktuelles gibt.
Das ist deswegen so, weil das Depot einige der Dinge, die eben hier nicht gezeigt werden, mal herbringt. Wir haben ja hier aus Waldenburg, der Töpferstadt hier bei uns in der Region, haben wir also einen Töpfermeister hier, der eine Keramik anfertigt oder Keramiken und die Menschen können zuschauen. Ich werde mit den Kindern mit so selbsttrocknenden Ton auch so ein bisschen was gestalten, vielleicht auch in Richtung Kinderspielzeug, in Anlehnung an die mittelalterlichen Kinderspielzeuge, die hier auch in der Ausstellung präsentiert werden. Und die Frau Zieger vom Depot wird eben hier auch ein bisschen was an skurrilem, aber auch an besonders interessanten oder von der Geschichte her bedeutenden mitbringen, um das den Besuchern näher zu bringen. Also das Depot kommt ja her.
Das ist gut. Also kann man da auf jeden Fall schon gespannt sein, was da so zutage gefördert wird.
Ja, also es sind bestimmt schöne Dinge dabei. Also die Frau Zieger, die hat da auch immer ein gutes Händchen, da interessante Dinge rauszubekommen. Und wir hatten das ab und zu schon mit ihr gemacht, hier zu den Sonderevents, dass also ein paar der Depot-Dinge nochmal einen Raum hier für die Museumsbesucher einnimmt, der ja normalerweise nicht gegeben ist, ne? Weil es normalerweise hinter verschlossenen Türen sich, also weil es hinter verschlossenen Türen gelagert wird.
Und man kann dann die Fachfrau dazu auch an dem Tag befragen?
Genau. Und das ist ja das Besondere. Also sie bereitet sich da selbstverständlich drauf vor und hat da ganz interessante Dinge, die eben für die eigenen Objekte vielleicht, wo die herkommen, wem die mal gehört haben, auch die Funktionsweise vielleicht ist manchmal eine spannende oder eine skurrile. Und da zeigt sie auf jeden Fall ein paar besondere Stücke.
Eine Frage, die ich auch immer stellen muss, ist, wenn ich mit jemandem spreche, der sich also gut in seinem Museum auskennt und da auch voller Begeisterung davon redet, hat man da auch ein Lieblingsstück selber oder sagt man, ach, ist mir alles ans Herz gewachsen?
Also mir sind schon gerade die Räume, ne? Also die Räume an sich, die nehmen wohl die größte Bedeutung ein. Es vergeht eigentlich kaum einen Tag, da muss ich schon echt besonders niedergeschlagen sein oder schlechte Laune haben, dass ich hier reinkomme und mich nicht drüber freue, in diesen historischen Gebäuden arbeiten zu dürfen. Und es ist ja wirklich ein Privileg eigentlich, diese Arbeit machen zu können, weil ich weiß auch noch, dass sehr viele sich auf die Stelle beworben haben und ich habe die eben bekommen und ich bin eigentlich wirklich die meiste Zeit einfach dankbar über die Gebäude, also mit diesen alten Holzvertäfelungen, mit diesen Kriecher und Decker nennt man das, ne? Wenn man so verschiedene historische Bauweisen eben nachvollziehen kann. Und dann habe ich aber auch ein Lieblingsobjekt, eins, das ich am allerliebsten mag, weil es eben was für Kinder ist. Und das ist unser Kinderholzschwert, was um 1200 gemacht wurde, beziehungsweise auch verloren gegangen ist. Und das eben auch hier in den Priesterhäusern, weil an dem kann man so viele verschiedene Geschichten erzählen. Da kann man Geschichten von Priesterhäusern erzählen, die sich verändert haben, dass sie hinten beispielsweise mal ein kleiner Bach lang geflossen ist. Man kann über die Kindheit sprechen, dass die Eltern oder Großeltern also früher schon Spielzeuggegenstände für die Kids angefertigt haben, dass also auch die schon mit kleinen Schwertern hantierten, wie es heute zum Teil ja auch noch so ist, vielleicht um Ritter zu spielen oder dass man sich gut verteidigen kann. Und dann eben diese Verlustgeschichte, dass man also das Holzschwert ausgerechnet in einem Bach fand, das heißt, er hat es verloren. höchstwahrscheinlich zumindest rekonstruieren kann man das heute nicht mehr. Aber da kann man dann nochmal darüber sprechen, wie werden Dinge konserviert. Holz beispielsweise hält sich ja nicht so besonders gut. Das ist eigentlich etwas, was wir jetzt nicht vordergründig an Fundgegenständen haben aus dem Mittelalter und erst recht nicht in dieser hervorragenden erhaltenen Form, wie wir das bei dem Kinderholzschwert finden. Und deswegen kann man da noch darüber erzählen, wie hat man es gefunden, was hat man dann gemacht, damit es erhalten bleibt, warum ist es so schön erhalten und das, was wir jetzt hier haben und was es mal war. Das ist mein Lieblingsobjekt.
Ja. Passt natürlich auch gut zum Museumspädagogen.
Ja,
ne?
Ja, und das ist wirklich klasse. Also mit meinen Kindern gehe ich oft runter und zeige das auch.
Vielleicht noch eine Frage, so langsam zum Richtung Schluss denkend. Steht noch was auf deiner Wunschliste, wo du sagst, das würde ich mir noch wünschen fürs Museum? Also
ich würde mir mehr Zeit wünschen.
Mehr Zeit.
Also das ist wirklich mein Hauptwunsch. Ich würde mir mehr Zeit wünschen. Also so persönlich auch, weil ich bin auch im Privaten sehr eingespannt in verschiedene Projekte und habe hier auch eine Vereinsarbeit, der ich ein bisschen mit nachgehe und habe natürlich auch sonst Familie und Freunde, die mir unheimlich wichtig sind, eigentlich so die wichtigste Rolle in meinem Leben haben und für die ich auch Zeit aufwenden will. Aber auch fürs Museum hätte ich gerne mehr Zeit. Ich arbeite hier halbtags. Das heißt, dass einige Dinge auf der Strecke bleiben ab und zu. Und ich wünsche mir beispielsweise mehr Zeit, um vielleicht mal wieder was zu recherchieren. Das kann ich hier, das ist ja auch mein Luxus. Ne? Ich kann mich sowohl mit Menschen beschäftigen, als auch ab und zu was recherchieren und ein bisschen historisch arbeiten. Aber gerade dafür würde ich mir mehr Zeit wünschen, genauso wie für neue Ideen und Konzepte. Also ich würde gerne mehr arbeiten. Ja, das wäre toll. Das wäre mein größter Wunsch. Und sonst fürs Museum, das hier das einfach wieder immer wieder neue Besucher anzieht und den Zauber also auch vermitteln kann, den die Häuser hier haben. Von den alten Priestern über die Gelehrten, die hier auch mal früher wohnten. Deswegen haben wir ja eine Gelehrtenstube. Hier drüben war ja mal eine Lateinschule, direkt gegenüber, wenn man aus dem Fenster schaut. Und da haben später nach der Reformation auch hier Lehrer gewohnt. Und dann bis 1977 auch normale Leute. Und dass also die Menschen das alles eben betrachten, auch weiterhin, dass die weiter am Leben bleiben, unsere Priesterhäuser, das wünsche ich mir natürlich auch.
Das wollen wir hoffen. Entschuldigung, Frosch im Hals. Ist ja ein altes Gemäuer, ein schönes Gemäuer. Ne? Das gilt es natürlich auch zu erhalten, weil der Zahn der Zeit, der macht ja von niemandem Halt. Ne?
Richtig.
Von daher muss man da mit Sicherheit auch bautechnisch immer dranbleiben. Ne?
Ja, bestimmt. Also die Häuser leben ja, es ist sehr viel Holz drin verbaut. Ab und zu muss man hier also auch mal Sachen wieder prüfen oder auch mal schauen, dass was ausgebessert und restauriert wird. Genau. Also das gehört ja auch mit zum Museumsalltag.
Genau, ne?
Ja.
Ja, also das war auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Ich hoffe für die Zuhörer auch, für mich auf jeden Fall. Und ja, dass du uns überhaupt zur Rede und Antwort gestanden hast. Und was die Zuhörer natürlich nicht sehen, es sitzt eine ganz mega begeisterte Museumsleiterin vor mir.
Nee, nicht Leiterin, ich
oder,
bin hier die Museumspädagogin.
Oder Museumspädagogin, ja. Genau. Da strahlen die Augen, wenn sie über ihr, in Anführungszeichen, Haus reden kann. Und da sieht man auch, dass du auch montags gerne wieder hier auf Arbeit gehst. Gewissermaßen, ne?
Vor allem Dienstag. Ne? Dienstag bis Sonntag haben wir geöffnet, von 13 bis 18 Uhr.
Genau. Ja. Das werde ich auf jeden Fall alles noch mit in dem Blog und in den Shownotes mit reinschreiben, dass die Zuhörer wissen, wann kann ich denn mal hingehen, wenn ich in der Nähe bin oder vielleicht sogar hier wohne und noch nie da war. Manchmal ist der kürzeste Weg der längste, ne? Mhm. Ja, genau. Also, hab vielen Dank, Isabel, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast. Ich habe mich riesig gefreut, als du gesagt hast, ja, ich komme zu dir und einen Podcast. Ja, da freue ich mich und wünsche dir natürlich auch weiterhin viel Erfolg und dass du vielleicht auch noch mehr Zeit hier rein investieren kannst.
Ja, danke. Also ich freue mich, wie gesagt, auch sehr, dass du hier warst, dass ich also auch was über das Museum und meine Arbeit hier erzählen konnte. Und das ist eine schöne Sache gewesen.
Danke. Real Talks and Interviews. With museum guides and curators, it's time to be interested and understand history in a fun way, just like you like it. Are you ready? Here we go.